Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Hallo, mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
Dieser Kurzpott ist eine gekürzte Fassung unseres Gesprächs.
Heute mit Florian Malicke, Sozialpädagoge und Jobcoach im ADHS-Spektrum. Vielen lieben Dank. Schön, dass ihr alle gekommen seid, da in den 8 Reihen ungefähr. Ich freue mich sehr, dass ihr am Weltautismustag euch hier in den schönen Wallsaal der Bremer Stadtbibliothek begeben habt, um uns zuzuhören. Herzlich willkommen zu unserem dritten Live-Podcast und danke, Florian, vor allen Dingen, dass du diese weite Reise auf dich aufgenommen hast, aus Baden-Württemberg hierher nach Bremen.
Eigentlich ja von Walsrode nach Bremen, aber nein.
Aber es ist ja nicht dein Wohnort, da konntest du zwei Termine wunderbar miteinander verknüpfen.
Das war ein schöner Zufall, ja, das war eine schöne Fügung, aber sonst komme ich aus dem schönen Zaberfeld und das ist schon eine Reise, aber Bremen ist ja immer eine Reise wert.
Gestern Abend noch einen Vortrag gehalten zum gleichen Thema so ungefähr, ne? Autismus auf der Arbeit.
Ja, genau. Das wird jetzt gerade sehr angefragt. Finde ich sehr spannend, ja.
Kriegst du mehr Anfragen als im letzten Jahr zum Beispiel?
Ja, ich bin jetzt ja im dritten Jahr selbstständig. Das nimmt jetzt jedes Jahr immer mehr zu, diese Anfragen. Und auch es wird immer konkreter, nicht nur erzählen Sie uns mal was über Neurodiversität, so für die Belegschaft. Ich werde ja auch für Unternehmen und sowas gebucht, sondern das geht jetzt immer weiter auch. Ich bekomme immer mehr Fragen auch zum Führungskräftecoaching und Teamleitung und Arbeitskultur.
Sag mal, erlebst du das auch, dass du dann, wenn du so vor solchen Auditorien stehst, oder wie sagt man dazu, also vor Publikum stehst, die ja mutmaßlich meistens wenig in dieser ganzen Materie vertraut sind, ne? Dass sie dann erstmal etwas verständnislos gucken, wenn du von Neurodiversität oder Neurodivergenz sprichst?
Ich erlebe es manchmal, dass wenn ich davon erzähle, wie auch meine Wahrnehmung ist, dass ich die Rückmeldung bekomme, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich bekomme trotzdem ein Bild davon, wie das sein kann, auch wenn das fernab meiner Realität ist. Mhm. Aber das finde ich total spannend, weil das heißt ja immer, dass Menschen wie ich ihre Welt nicht so verstehen können. Aber ich bin ja großer Anhänger des Double Empathy Problems. Mhm. Was heißt, die andere Seite versteht mich doch genauso wenig. Die können sich doch auch nicht in Menschen wie mich hineinversetzen. Ja. Und wenn ich diesen Perspektivwechsel mache, dann gibt es so einen Switch manchmal.
Oder meintest du mit deiner Frage eher den Begriff? Also schon wieder ein neuer Begriff für etwas?
Ja, ja, auch das.
Ach so, das muss ich doch wissen.
Ich meine, klar, also das doppelte Empathieproblem, das gibt es natürlich auch. Das hatte ja Stefanie Mehrwalter letztes Jahr auch schon erwähnt. Aber gleichzeitig eben auch diese Vielfalt von Begrifflichkeiten, die wir so, ich sag mal, community-intern fast routinemäßig nutzen.
Aber es ist meistens so, dass ich merke, das Vorwissen wird immer mehr. Mhm. Das Einzige, wo es jetzt wirklich war, wo ich lauter Fragezeichen hatte, war, ich habe in Stuttgart für den Flughafen, für die Azubis einen Workshop zur Neurodiversität gemacht. Mhm. Die wussten überhaupt nicht, was das war. Und die waren auch sehr still zu Beginn. Und dann musste ich das ganze Programm umschmeißen, dass die da doch was machen. Und am Ende habe ich ganz tolle Rückmeldungen bekommen. Das war einfach schön.
Schön, ja. Ja.
So durch die Brille des Jobcoaches, der du ja auch bist, betrachtet. Wenn du den Werdegang unseres letzten Podcasts hier auf dieser Bühne vor einem Jahr, Stefanie Mehrwalter, die du auch persönlich kennst, und deinen eigenen betrachtest, ihr habt beide mit Mitte 40 erst eure Autismusdiagnosen bekommen. Ne, ist doch richtig, bei dir war es doch auch so mit Mitte 40?
Ja, glaube ich, 46 glaube ich, ja.
Ja.
Ich kann es mir nicht merken, aber es ist so, glaube ich.
Und wenn du jetzt so, also Stefanie Mehrwalter, ihr kennt euch persönlich, genau.
Ja.
Wenn ihr euch diese Lebensläufe von euch beiden, also sie war erst Lehrerin und ist dann, Nach der Diagnose hat sie alles umgekrempelt, hat Podcasts gemacht und Bücher geschrieben. Du warst vorher 16 Jahre in Leitungsposition als Sozialpädagoge, hast Teilhabestelle für Autismus sogar geleitet und mit diversen Menschen zusammengearbeitet und dann deine Diagnose bekommen, so spät im Leben, ist dieser Umbruch im Lebenslauf, also dass es dann nochmal so einen Neustart gibt, würdest du sagen, das ist typisch autistisch?
So. Ich mag nicht das, was typisch ist. Ja. Aber es ist, ich glaube, eher diese Brüche, die finden wir ganz viel in den Vitas oder Vitae. Hier, was sagen die Fachleute da hinten?
Ich glaube Vitae. Ich hatte irgendwann mal Latein, ganz kurz.
Ja, ich auch. Und da war ich immer schlecht drin.
Ja.
Weil ich habe gestern nochmal...
Also A-Ä, Vitae.
Ich habe gerade was anderes verstanden, aber gut.
Okay.
ganz kurzer ADS-Teil von mir abschweif. Ich habe gestern darüber nachgedacht, warum habe ich damals Latein genommen und nicht Französisch? Aber es ist zu irgendwas wahrscheinlich gut gewesen, dass ich heute Vitae sagen kann. Ja, also und ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war. Doch, weiß ich. Diese Brüche gibt es wirklich und ich gehe damit ja auch ziemlich offen um. Ich habe ja auch, wie Stefanie, Komorbiditäten vorher entwickelt, psychische Zusatzerkrankungen und war in Therapien und dann gab es immer nur, sie haben eine Angststörung, sie haben Depression, aber es ging nie zum Kern. Und seit ich ein Kind bin, wurde ich immer mitgeschleppt schon zum Kinderarzt, weil meine Eltern nicht mit mir klarkamen. Und das war in den 70ern und dann hat der Kinderarzt irgendwann gesagt, Florian, du musst doch einfach mal ein bisschen lieber zu deiner Mama sein. Dann wird das schon. Also das heißt, das ganze Leben kriegst du so mit, dass was schräg läuft. Und ich habe noch mal... Nach der Diagnose brauchte ich noch mal ein paar Jahre. Und da war Stefanie, ohne dass wir uns da schon persönlich kannten, ganz wichtig für mich. Genauso wie André Frank Zimpel, der ja viel zum Thema Neurodiversität macht, dass die mir den Mut gemacht haben, ich darf ich sein. Und dann hat sich das jetzt so entwickelt, ja.
Ein Post von dir, ein Satz von dir, den du letztes Jahr mal im Internet hattest, hat besonders viele Reaktionen hervorgerufen. Das war ein ganz simpler Satz, aber den fand ich auch sehr schön und habe sofort ein Like gesetzt. Da hast du gesagt, Autismus bedeutet für mich, dass ich verpasse, was andere bemerken und bemerke, was anderen entgeht. Wann ist dir das im beruflichen Kontext aufgefallen, dass du dich irgendwie außen vor gefühlt hast?
Oh, ich habe das alles verdrängt. Ich kann die Sachen im privaten Bereich, die merke ich mir total. Was im Beruflichen ist, ist einfach, dass ich, also so ein Beispiel, dass ich damals, als ich anfing in der Tagesgruppe zu arbeiten, dass ich implizit die Aufforderung bekommen habe, irgendwann so einen Schein zu machen, einen Hygieneschein, dass ich in der Küche da werkel. Und das habe ich aber ewig nicht gemacht, weil das wurde mir gab es keine Deadline und sonst was. Und irgendwann habe ich von 0 auf 100 in meiner Wahrnehmung einen totalen Anschiss bekommen, wann ich das denn endlich mal mache. Ich arbeite jetzt schon 3 Monate dort und das muss ich jetzt mal machen. Und ich wusste auch nicht, dass ich es selbst organisieren muss. Ich habe es einfach, in solchen Dingen bin ich früher immer als sehr naiv und sowas. Das wurde mir so gesagt. Dabei sind mir einfach die Regeln nicht klar gewesen. Ich habe es halt mal gehört und solange ich da nicht konkret was höre, kann ich damit schwer was anfangen. Und solche Dinge nehme ich dann einfach nicht wahr in der Kommunikation. Sonst passiert es mir auch im Privaten eher, wenn ich im Kreis von Leuten stehe und mich unterhalte, früher ist mir das oft so gesagt worden, ja, ich stelle mich da mit dem Rücken zu anderen Menschen und stehe nicht so, dass ich alle mit einbeziehe. Und auf sowas kann ich überhaupt nicht achten. Mittlerweile ist es mir auch egal, aber ich habe früher solche Rückmeldungen häufig bekommen.
Also ein bisschen spielt es ja auch da rein, was du vorhin schon mit doppelten Empathieproblemen angesprochen hattest, dass sie sich keinen Kopf darüber gemacht haben, welche Informationen für dich wichtig sind, was ja umgekehrt manchmal ähnlich ist. Ne? Und das begegnen wir eben in der Therapie zum Teil auch, dass da Menschen, die zu uns kommen, schildern, ich hatte irgendwas gemacht und die Kolleginnen hatten sich dann beschwert, dass das und das nicht geklappt hat. Aber ich hatte ja auch nicht gewusst, dass das so und so laufen sollte. und dann völlig verzweifelt und denken, sind völlig verkehrt, sage ich, nee, ich glaube, du bist da schon kompetent an die Sache rangegangen, aber da sind ein paar Dinge außen vor geblieben, die dir nicht mitgeteilt wurden. Und woher sollst du es auch wissen? Du kannst es ja nicht aus deren Köpfen entnehmen. Und umgekehrt können sie auch nicht in deinen Kopf gucken. Ne? Also, weil vielleicht noch Fragen offen waren und er sich nicht sicher war, ob er die Frage jetzt stellen sollte oder nicht. So, weil er dachte, die Frage ist doch also so scheinbar selbstverständlich. Also müsste mir das ja noch mitgeteilt werden. Aber es kam nichts.
Mhm. Mhm. Ja, ich habe irgendwann bei der Arbeit aufgehört, Fragen zu stellen. Ich habe eigentlich schon in der Schule keine Fragen mehr gestellt. Was ich immer gemacht habe, ist, ich konnte gut beobachten, was die anderen machen. Ich wusste ja auch nicht, was ich jetzt für eine Aufgabe schon in der Schule machen soll. Das Studium habe ich auch nur geschafft, weil ich einen Freundeskreis hatte, die mich mitgezogen haben. Ich habe das Diplom nur geschafft, weil ich eine Kommilitone, eine gute Freundin habe, mit der ich das zusammen geschrieben habe. Ich habe das Curriculum und die Studienordnung, die habe ich habe es versucht, ich habe es nicht verstanden und ich habe keinem davon erzählt, aus Scham.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Also was eigentlich dazu führt, dass du dann aufgehört hast, nachzufragen. So war es dann auch Scham. Also oder auch die Idee, du könntest anderen Leuten zur Last fallen oder was ich manchmal so im therapeutischen Kontext gehört habe.
Zur Last fallen oder hey, warum machst du es dir immer so einfach? Du musst dich einfach damit auseinandersetzen, wie alle anderen auch. Und dann verstehst du es halt. Also man geht auch nicht den einfachsten Weg, aber für mich ist das der verdammt schwerste Weg gewesen.
Interessant, dass du diese Aussage gehört hast. Warum machst du es dir immer so einfach? Typisch ist ja auch, aber wahrscheinlich hast du die genauso gehört. Warum machst du es dir immer so schwer?
Ja, genau. Also das ist ja dann das Thema wie, du musst doch einfach nur mal machen. Mach doch einfach mal nur. Ja. Dann wird das schon. Das musst du nur mal probiert haben.
Ja. Oder noch ein Beitrag aus dem Bullshit-Bingo. Du musst dich einfach nur mal zusammenreißen.
Ne? Ja, natürlich, genau. Und das hat jetzt nicht so richtig. Ich muss aber den Rant gerade mal loswerden, weil ich das in meiner täglichen Arbeit erlebe, dass Menschen nicht ernst genommen werden. Und nur weil sie nach außen hin funktionieren, heißt das noch lange nicht, wie es in den drinnen aussieht. Bin jetzt gestern in Walsrode, ich will ja nicht jammern, aber ich bin gestern in Walsrode gewesen, heute hier. Ich weiß, dass ich die Osterfeiertage und auch die nächste Woche wahrscheinlich nicht viel machen werde. Ich liebe das, was ich mache und das gibt mir auch Energie, aber es zieht mir einfach auch viel Energie, besonders das Drumherum. Und da habe ich auch Gehaltsausfall sozusagen dadurch. Und solche Dinge werden einfach nicht gesehen. Und jetzt können die Leute ja sagen, ja, dann mach's einfach nicht. Aber mir ist das ein Anliegen.
Diese Kombi, die du mitbringst, wie viele Menschen, ne? ADHS plus Autismus, was macht das, dass das beides zusammenkommt bei dir?
Das macht, dass ich einen Teil habe, der total routiniert ist und ich morgens so meinen bestimmten Ablauf habe, wie ich mir mein Müsli zusammenstelle, wie viele Nüsse ich reintue, ob ich noch 5 getrocknete Früchte von einer Sorte reintue. Das mache ich dann, bis ich von heute auf morgen das so eklig finde und was ganz Neues brauche. Und dann esse ich vielleicht ein halbes Jahr nur Labbertoast mit Gouda, dann finde ich das auch wieder eklig. Aber ich habe dann immer so einerseits Routine und andererseits, wenn ich nur einmal einen Impuls kriege, kann es sein, dass mir das den ganzen Tag zerhagelt und ich am Ende dachte, Mist, ich musste arbeitsmäßig doch noch hier und dort anrufen. Das habe ich doch gestern schon gesagt. Und dann kriege ich einen Anruf, ja, wir haben auf Ihren Call gewartet und sowas. Also einerseits bin ich sehr in Routinen drin und andererseits verpeile ich ganz, ganz viele Sachen. Und das ist wirklich eine Belastung für mich. Ich habe es auch schon medikamentös probiert, das hat aber nicht so geklappt.
Was hatte das dann für Konsequenzen? Also was ist stattdessen passiert?
Stattdessen, ich habe erst Medikinet genommen, da habe ich mich total dissoziiert gefühlt. Da fühlte ich mich wie, dass mein Kopf und mein Körper nicht mehr eine Einheit sind, nachdem die Dosis erhöht worden ist. Und dann habe ich zu Elvanse genommen und da habe ich dann so einen ganz trockenen Mund permanent gehabt, sehr stark geschwitzt, der Blutdruck ist hochgegangen, habe eh schon erhöhten Blutdruck und das war gleichzeitig noch in einer, ich habe blöderweise damit angefangen, als ich eigentlich schon, das war letzten Herbst, in so einer Burnout-Phase war und dann hat sich das so hochgeschaukelt. Das war einfach nicht, gut. Da bin ich dann auch mal zwei Monate habe ich da mal nichts gemacht in der Richtung. Mhm. Das brauchte ich.
Muss vielleicht noch dazu sagen, dass diese Medikationen immer auch wieder sehr individuell wirken. Mhm. Also bei dir hat es eben die Wirkung gehabt, bei manchen hat es eine tatsächlich positivere Wirkung. Ja. Und das ist eben auch immer sehr schwer abzuschätzen. Das müssen dann sehr erfahrene Ärzte begleiten, weil eben auch viele Medikationen ja gerade im neurodivergenten Spektrum sehr anders wirken, als man es sonst so verschreiben würde.
Ja, und jetzt habe ich es anders gemacht. Ich bin dadurch wirklich wütend und verzweifelt gewesen, weil ich Menschen kenne, die nehmen es und sagen, ey, es ist bei mir wirklich Switch wie ein Schalter und ich kriege Sachen besser hin. Und bei mir ist es nicht so. Und mittlerweile, auch in meiner Arbeit, wenn mir Dinge passieren, ohne mich zu rechtfertigen, ich bin mir nicht mehr böse drum und ich sage den Leuten kurz eine Rückmeldung, ohne dass ich mich, früher habe ich mich tausendmal entschuldigt bei so Sachen. Das mache ich nicht mehr. Und seitdem merke ich, ich habe diese Teile und die Leute gehen trotzdem gut mit mir um und geben mir die Aufträge.
Cool. Da war neulich eine für dich ganz schreckliche Situation. Das hast du dann auch auf den sozialen Medien, auf Instagram und bei LinkedIn, glaube ich, auch geteilt. Da hast du mitten in einem Online-Seminar, das du für eine große Firma gegeben hast, klingelte es an der Tür.
Ja.
Willst du selber weitererzählen?
Nee, du erzählst das so schön. Bei mir weckt das dunkle Erinnerungen.
Also der Eyecatcher war das Foto, das du von dir selbst gemacht hast. Also man sieht einen Florian Malicke, wie er halb aus dem Bild rausfällt und wirklich so aussieht, als wärst du kurz vor der Ohnmacht. Da hat nämlich während dieses Online-Seminars es geklingelt und es wurden Möbel angeliefert, die eigentlich wesentlich später angeliefert werden sollten.
Und aufgebaut werden sollten.
Genau.
Ja.
Und sie sind
das nicht, kann man dann währenddessen nicht wirklich gebrauchen.
Ja, ja, und es war ein sehr großes Unternehmen, mit dem ich gerade einen Workshop gegeben habe.
Oha, ja.
Und der stand dann immer neben mir mit dem Schein und da steht das nicht. Und ich sage, doch, das habe ich so ausgemacht. Nein, da steht das nicht, ja. Mhm. Und das, ich habe es dann durchgezogen, genau.
Mhm. Und du hast dich bedankt, wie die Reaktion deines Gegenübers war. Die war nämlich so, wie du es dir gewünscht hast. So
ja.
Hast du zumindest. Erzähl mal, was haben die gemacht?
Die das geleitet haben, die haben tatsächlich gesagt, hey, wir machen jetzt mal gerade alle mal 5 Minuten einfach mal Pause und Kameras aus und du klärst das mal in Ruhe. Und das haben wir gemacht und nachher habe ich das nochmal kurz aufgenommen und dann habe es dann einfach gesagt, das, was ihr gerade erlebt, das ist tatsächlich so ein Alltag für Menschen, die neurodivergent sind. Das kann halt immer wieder passieren, auch in den unmöglichsten Situationen. Und insofern war es ein Benefit. Und ich war danach halt ziemlich fertig und eigentlich mache ich sowas nicht. Das ist das bisher das einzige Mal gewesen, dass ich dazu so einen Beitrag in der Art gemacht habe. Aber ich dachte einfach, das ist so wichtig, nicht um mich da zu exponieren, sondern dass ich bekomme die Rückmeldung von Leuten, die dann sagen, jetzt kriege ich ein Bild davon und auch Leute, die mir sagen, danke, mir geht es so oft so schlecht und zu sehen, wir sind nicht alleine. Und das finde ich einfach schön.
Ich habe noch die Frage, wie bist du zu dem Punkt gekommen, dass du sozusagen jetzt so wohlwollend auf dich gucken kannst, dass du dich dafür nicht tausendmal rechtfertigst oder schämst, sondern sagst, okay, geht heute nicht, ist so.
Darf ich einen ganz kleinen Schlenker machen?
Klar.
Ihr brecht mich ab, wenn es zu kompliziert
Klar,
ist.
Mach.
Oder wenn
Gerne.
Ihr einschlaft. Wenn dann
dann nee, sagt die Gesichter das bitte. Sehen nicht so aus.
Okay. Okay. Also ich habe ja viele, viele Jahre, ich habe mich seit meiner Jugend mit Autismus beschäftigt und fand das, aber ich dachte, ich fand die Menschen so spannend. Im Nachhinein weiß ich warum, da war ich schon für mich unbewusst wahrscheinlich auf der Suche, so küchenpsychologisch gesehen. Und auch in meiner Arbeit, da habe ich immer mit neurodivergenten und autistischen Menschen gearbeitet, habe mir aber nie vorstellen können, auch als ich schon für mich den Verdacht hatte, den ich ja schon viele Jahre vorher hatte, so seit den frühen 2010ern, da gehe ich nie auf irgendein Community-Treffen oder sowas, weil meine Klientel ist mir schon so anstrengend, auch wenn ich den Verdacht hatte, das war sehr paradox. Und seit der Diagnose und seit ich auch mich damit zeige, Ich wollte das erst nicht übrigens. Das ist mir dann geraten worden. Doch, sag das ruhig mal, dass du es bist.
Dein eigener Jobcoach hat dir dazu geraten, meintest du?
Ja, genau. Meine Gründungscoaching hat das mir gesagt.
Mach Gründungscoaching?
Ich habe ein Gründungscoaching bezahlt bekommen vom Arbeitsamt, ja.
Ja, nach 16 Jahren hast du dich selbstständig gemacht. Ja. Im Jahr nach der Diagnose, ja.
Ja. Mhm. Und da habe ich dann online plötzlich Leute getroffen, die wirklich auch so wie ich sind. Deswegen, das war der Gamechanger. Dass Stefanie Meer-Walter mit ihren Podcasts, die mir gezeigt hat, wie man sein kann. André Frank Zimpel zum Thema Neurodiversität. Leute, die, mit denen wir uns über unseren Autismus auch mal lustig machen konnten oder auch mal uns über die Neurotypischen lustig machen konnten, wie schräg die eigentlich sind. Und das heißt, diese Verbindung, das hat mir total geholfen, dass es okay ist und ich muss mir nicht jeden Stiefel anziehen, ja.
Was sind die drei Dinge, die dich am meisten an neurotypischen Menschen nerven?
Das ist fies, das kriege ich nicht so schnell priorisiert und geordnet.
So viel, ne? Was man da priorisieren muss.
Ja, es klingt fast wie so ein Bewerbungsgespräch. Nennen Sie Ihre drei positiven Eigenschaften. Jetzt nennen Sie mal bitte unsere drei schlechten.
Immerhin hast du das schon auf drei eingeschränkt, weil vor Jahren gab es mal eine Lesung mit Axel Braun, kennst du wahrscheinlich auch.
Den kenn ich auch.
Der wurde gefragt, sag mal, was nervt Sie denn am meisten im Umgang mit neurotypischen Menschen? Und er hat geantwortet, wollen Sie das in 37 Sätzen, in 37 Worten oder in 37 Buchstaben beantwortet haben? Ich habe ein Faible für die Zahl 37.
Zum Beispiel das, wie geht's dir, das fängt das schon an, weil ich kann das einfach nicht sagen, gut und dir. Ich dachte jahrelang, ich kann super, super gut Smalltalk machen, bis ich gemerkt habe, es langweilt mich ganz schnell und ich muss das Thema auf meine Interessen ziehen wieder. Und dass das dann gar kein Smalltalk mehr ist. Das habe ich aber erst sehr spät kapiert, weil ich dachte, ich wäre da total super drin und ich mache das gerne. Mhm. Aber dann habe ich nicht gemerkt, dass ich die anderen damit ganz schön anstrengen kann. Also diese Smalltalk-Sachen, diese impliziten Sachen, wenn man nicht konkret mir sagt, also ich brauche Deadlines zum Beispiel, falsche Höflichkeit hilft mir überhaupt nicht weiter. Das waren jetzt ja schon irgendwie so drei Sachen.
Mhm. Du hast neulich gepostet, der schlimmste Satz aus Bewerbungsgesprächen, also ihr merkt vielleicht ein bisschen, ich dränge so in Richtung Arbeit zurück.
Ich merke das nicht, mach das einfach.
Also der schlimmste Satz ist, erzählen Sie doch mal von sich.
Mhm. Ja, was soll ich denn da dann erzählen?
Das ist ja auch wieder komplett unspezifisch. Ja. Ne? Erzählen Sie doch mal von sich. Okay, soll ich jetzt über meine Fußnägel erzählen oder über meine Frisur oder was wollt ihr wissen? So, ne?
Ja, eben.
Was sagst du jungen Menschen, die aus der Schule kommen und vielleicht ihre erste Bewerbung sogar bei einem Praktikum oder so schreiben, sollen sie sich outen, wenn sie wissen, dass sie im Autismus-Spektrum sind?
Das ist tatsächlich eine Frage, die kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich bespreche dann mit denen, was ist dein Ziel? Was wünschst du dir? Was hat das für ein Benefit, wenn du das machst? Und wenn Unternehmen, also ich merke das, ich habe meistens nicht gerade, also die meisten, die zu mir kommen, die sind schon welche, die ein bisschen länger im Arbeitsmarkt sind und dann vielleicht aber die Arbeit verloren haben und jetzt überlegen, wie sie es machen. Aber da merke ich auch, die sind ganz fein in der Wahrnehmung, ist das Unternehmen neurosensibel, macht es Posts, macht es Aktionen mit, lässt es schon mal auch Mitarbeitende zu Wort kommen, die davon, die halt neurodivergent sind, und danach richten sie das. Und ich kenne welche, die sagen, ja, ich stehe dazu und ich möchte das und gebe denen auch gerne ein Manual of me, das finde ich ganz spannend, das gibt auch Unternehmen, die wollen das. Kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen? Also eine Bedienungsanleitung von sich selbst. Ich kenne aber auch ganz viele, die sagen, ich habe in meinem Leben so schlimme Erfahrungen gemacht, ich werde das nicht sagen, dass ich das bin. Und dann ist es aber ganz häufig so, dass die dann anfangen zu arbeiten und dann kippt's. Das Schlimme ist aber, das Dramatische ist, es kippt auch oft, wenn sie es gesagt haben. Weil das ändert nichts. Das zu sagen ändert erstmal nichts. Der Wissen und der Umgang muss, und das muss gelebt werden in dem Unternehmen, sonst bringt es nichts. Die meisten Leute haben ein falsches Bild davon.
Ja, das glaube ich. Also an sich müsste man, wenn man das schon mit dem Outing verbindet, auch ein Coaching fürs Team dranhängen und sagen, so liebes Team, ihr wisst jetzt, ihr habt einen neurodivergenten Kollegen und das bedarf Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und dann setzt man die Bedarfe dahinter.
Und das ist ja genau das, was du machst.
Ich wollte gerade sagen, das habe ich gerade aktuell. Ja. Das läuft aber interessanterweise nur bei den richtig großen globalen Playern, bei den Unternehmen. Denen ist das wichtig. Ich habe mal vor 2 Jahren von der Rechtsanwaltskanzlei bekommen, hier unser Autist, wir machen dem alles möglich, der sitzt dabei immer unterm Tisch oder geht in den Materialraum und sortiert die Heftklammern. Das ist irgendwie seltsam, können Sie mal machen, dass der wieder normal ist. Und dann frage ich, was machen Sie denn so? Und dann erzählen Sie mir das. Und dann frage ich noch so, was glauben Sie, was er noch so braucht? Und dann kommt nichts mehr. Und dann sage ich auch, wenn ich mit ihm arbeite, arbeite ich auch mit Ihnen, weil ich mache das nur zweigleisig. Und dann habe ich ganz häufig nichts mehr gehört. Das ist mir schon öfter passiert. Kommt gar nichts mehr.
Vor allen Dingen schon die Frage, machen Sie doch mal, dass er wieder normal
ist. Ja, es ist nicht übertrieben.
Ja.
Das ist passiert.
Du wolltest was erzählen zu dieser Bedienungsanleitung von sich selbst, hattest du gerade erwähnt. Das hilft dann in so einem Moment vielleicht?
Also das hilft, das...
Aber erstmal, was ist das? Erstmal, was
das ist Manual das? Of Me ist etwas, was gerade so, wo ich jetzt ein paar Unternehmen kenne, die fordern das ein, unabhängig davon, ob du neurodivergent bist oder nicht, wo du einfach schreibst, was brauche ich, um gut arbeiten zu können, was hindert mich daran, gut arbeiten zu können. Und das finde ich ganz großartig. Und ich habe das auch vor einem Jahr zum ersten Mal gehabt, dass ich einen Klienten hatte, der wollte damit sehr offen umgehen für ein IT-Unternehmen. Und die sagten dann auch im Bewerbungsgespräch, hey, schreib uns das mal auf. Wir wollen deine Arbeitskraft, weil wir wissen, dass wir haben deine Arbeitsproben gesehen, du machst einen Hammerjob. Und du sagst, du bist Autist, was brauchst du, um hier gut arbeiten zu können, dass wir dich hier gut haben können. Und dann schauen wir, was von uns strukturell möglich ist und was nicht. Da gehen wir ganz offen und transparent mit um. Und ich glaube, das fehlt häufig.
Ja, das wäre der Best Case. Ne?
Das wäre der Best Case. Ja. Und häufig ist es so, wie auch schon in Schulbegleitungen, das Kind braucht erstmal keine Schulbegleitung, das ist doch viel zu früh. Lassen Sie das doch erstmal Selbsterfahrungen machen. Und dann braucht man 1 oder 2 Jahre, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, eine Begleitung zu bekommen. Und das ist auf der Arbeit ähnlich.
Wie ist das mit den Spezialinteressen? Ist es sinnvoll, sich auf die zu besinnen und einen Beruf zu suchen, der da irgendwie mit zu tun hat?
Naja, also ich überlege, was so meine Spezialinteressen sind und die sind alle nicht mein Beruf.
Stimmt gar nicht.
Was denn?
Du hast gesagt, dich hat Autismus seit der Jugend interessiert.
Ich wusste, dass du mich noch kriegst. Ja, hat mich interessiert. Ich wusste es. Aber so tatsächlich so Sachen wie Astronomie, drei Fragezeichen und andere Sachen, die liebe ich einfach. Oder Musik machen, die habe ich für mich gemacht. Was ich eher gut finde, ist, als Schulbegleitung habe ich gemerkt, wenn du weißt, was die Spezialinteressen deiner Kinder sind, hast du ganz schnell einen Fuß in der Tür. Über Beziehung ist alles.
Das stimmt.
Absolut, ja. Was auch meine Erfahrung.
Ja. Also das ist für Eltern, also um die auch mal mit einzubeziehen, ist das soziale Umfeld, sind die Spezialinteressen oft die Möglichkeit, überhaupt in ein Gespräch miteinander zu kommen und dann von dort aus das vielleicht auch in die Richtung zu lenken. Was soll es denn als nächstes werden? Vielleicht auch die nächste Schule oder wo willst du denn mal hin? Ne? Ja.
Darf ich noch was sagen zu den Spezialinteressen?
Ja, na klar. Ja.
Gut, weil ich habe das auch häufig erlebt, dass manche so spezielle Spezialinteressen haben, dass es sehr, sehr schwer ist, sie auf den Weg zu kriegen, dass sie das hinbekommen und dass sie dann häufig nicht so flexibel sind, wenn das nur Mühe abweicht, die Stellenbeschreibung, dann wird es schwierig damit. Dann geht es eher damit, habe ich früher mit Jugendlichen gearbeitet, wie könnt ihr euer Repertoire erweitern? Schauen wir mal, ob du vielleicht noch andere Dinge entdecken kannst. Weil dann wird es wirklich schwierig. Also ist es schon, du hast schon recht, das, was ich mache, liebe ich total. Deswegen muss ich auch immer aufpassen, dass ich für mich Grenzen setze. Das fällt mir oft schwer. Das kann ein Türöffner, das kann gut sein, aber ich möchte es nicht pauschalisieren.
Dieses Interesse geht ja auch manchmal über in das, was wir Stimming schon öfter genannt haben. Das ist ja so ein fließender Übergang, wo die Beschäftigung damit auch um ihrer selbst willen aufrechterhalten wird, weil es zum Beispiel hilft, sich zu entspannen.
Ja.
Klar, und dann, da sind dann andere Leute drumherum eher störend. Ne? Ja.
Das sowieso, aber das sind da so, sind ja die Spezialinteressen auch so wichtig, ne, weil es eben dieser Sicherheitsraum ist und da haben wir dann vielleicht auch so ein Spektrum von, du sprichst gern darüber, bis hin zu, da sollten jetzt nicht andere zwischenfunken, das ist meins.
Ja.
Was sind denn noch so Fähigkeiten, die autistische Menschen häufig mitbringen, die sich im Arbeitsumfeld gut machen?
Okay, das sind ja immer so schöne Sachen, da kann ich nicht pauschal drauf antworten. Wenn je mehr psychologische Sicherheit im Unternehmen ist, desto mehr sich Menschen wohlfühlen und auch Autistinnen und Autisten, desto loyaler sind sie. Und das heißt, dann hat man Menschen wie uns lange an der Backe, wenn die sich wohlfühlen und die sind sehr engagiert. Das erlebe ich, ein großes Engagement, großer Hyperfokus. Und wenn Aufgaben da sind, die Spaß machen, dann kann das richtig zur Sache gehen und dann können Synergien entstehen und auch dieses Out-of-the-Box-Thinking finde ich ganz toll, wo ich aber auch immer merke, das wird häufig auch als Nerven wahrgenommen, als etwas Nervendes, dass, hey, ich habe schon wieder eine Idee. Und dann gehe ich im Coaching aber auch damit, dass ich den Unternehmen sage, wenn euch was nervt, dann rahmt es anders. Dann gibt diesen Menschen einfach schon den Raum, aber macht das spezifisch. Nicht an der an der Kaffeeausgabe, weil das habe ich auch schon erlebt, dass mal einem gekündigt worden ist, weil er den Chef morgens an der Kaffeeausgabe immer von seinen neuesten Ideen erzählen wollte. Ja. War dann halt nicht so schön für den, der gekündigt worden ist. Aber der hat nicht die Chance gehabt, dass der Chef mal gesagt hat, du, morgens brauche ich meine 5 Minuten. Kaffee, das ist hier tabu. Wenn du was willst, einmal in der Woche können wir oder einmal im Monat machen wir, kannst du kommen für eine Viertelstunde. Und da kannst du dich drauf vorbereiten.
Da sind wir bei einem Punkt, diese klare Sprache.
Ja.
Jetzt wieder, das sollten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mitbringen, ne? dass sie die Dinge möglichst klar auf den Punkt bringen.
Ja, und wenn sie, deswegen, also es entstehen so viele Ideen in vielen verschiedenen tollen Köpfen und ich würde mir einfach wünschen, dass denen mehr Raum gegeben wird. Und es muss ja auch nicht immer alles richtig sein, aber dadurch gibt es doch Fortschritt, dadurch entstehen doch tolle Dinge.
Ja.
Und es stimmt ja auch nicht so per se, dass autistische Menschen keine Teamplayer und sowas sind. Das Spektrum ist groß und ich kenne schon welche, die können nur für sich arbeiten und sich sein, aber es ist ja, oder auch Rückzugsräume haben, aber wenn wir das alles in der Arbeit haben, dann können einfach viele Sachen entstehen, dann gibt es kein Hemmnis da dran. Dann müssen nicht, ich weiß nicht, wie die Zahlen aktuell sind, sind irgendwas zwischen 70% und 90% sind doch.
Gut, dass du das nochmal fragst, das wollte ich in meiner Anmoderation eigentlich
ich
schon
weiß,
gesagt.
Ich weiß, ich habe da noch drauf gewartet.
Ich habe geguckt, also wie viele autistische Menschen arbeitslos sind, darauf willst du hinaus. Eine krasse Zahl, also zwischen 10% und 30% haben überhaupt eine feste Arbeit. Das heißt, mindestens 70%, eher Richtung 90% sind arbeitslos.
Ja.
Oder in geringfügigen,
schlecht bezahlten, habe ich auch ganz häufig
Jobs unterwegs. Ja.
Ganz kluge Menschen.
Und wenn es gelingt, das zu ändern, dass viel mehr Menschen in Arbeit kommen, was würde die Gesellschaft dadurch gewinnen?
Klingt jetzt hier ist so ein Klischeesatz, aber ich mag einfach Vielfalt und unterschiedliche Sachen. Und es ist auch einerseits, ich ziehe sie auch wieder von der anderen Seite auf. Wir müssen nicht alle gut miteinander befreundet sein und wir haben Sympathien und Antipathien, aber ich mag es so. Also ich habe mal mit einer Diversity-Beauftragten gesprochen, die hat lange in England gelebt. Die sagt, die Briten lachen über die Deutschen, wie hier über Diversity und auch Neurodiversity geredet wird und über diese Rechtfertigungen und dieses und jenes. Und sie hat in den Unternehmen ganz häufig dieses Live and Let Live gesehen und diese Haltung einfach. Und
leben
das fehlt,
und leben lassen.
Ja, und das fehlt in Deutschland total. Das finde ich, davon könnten wir echt eine Schippe mehr haben. Die Briten mag ich sowieso. Mehr Monty Python und alles.
Absolut, ja.
Ja.
Monty Python kann ich unterschreiben.
Vielen Dank. Wir kommen langsam auf das Ende zu für dieses schöne Gespräch. Florian, wir haben ja hier heute einen festgesetzten Rahmen, deswegen achte ich etwas strenger auf die Uhr. Was hast du aus der Begegnung jetzt hier für dich mitgenommen?
Das halte ich jetzt klassisch autistisch. Fragt mich das bitte noch mal in ein paar Tagen. Ich lasse das erst mal sacken.
Dann schreibst du mir das und dann schreiben wir und dann machen wir einfach dazu einen Post auf unserem Instagram-Kanal.
Das ist eine Idee, ja.
Das finde ich gut. Erstmal sacken lassen. Ist vielleicht auch für den Job eine ganz wichtige Kiste. Mhm. Ne? Nicht sofort immer ein Feedback wollen, sondern schreib es mir einfach in ein paar Tagen. Mhm. Finde ich gut.
Also würdest du es lieber schreiben als Sprachnachricht schicken? Oder?
Da bin ich, das geht alles. Aber ich
merke, schick uns eine Sprachnachricht.
Weil?
Ja, dann können wir das schön posten und dann hören wir nochmal deine Stimme. Und ja.
Hallo, ich wollte euch was sagen.
Das könnte dann noch so ein Nachsatz im eigentlichen Podcast sein. Ne? So dieses, hier war noch das...
Finde ich eine gute Idee. Ne? Macht mir ein bisschen Druck, aber finde ich eine gute Idee.
No pressure.
Ja. Also euch vielen Dank fürs Zuhören hier und unseren Hörerinnen und Hörern auch. Dieser Podcast kommt am 28. April heraus, dann könnt ihr ihn überall streamen, wo es Podcasts gibt. Dankeschön.
Ja. Danke.
Das war Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Weitere Infos und Links zu dieser Folge findet ihr auf unserer Seite spektakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.
Redaktion und Produktion Mirjam Rosentreter. In Zusammenarbeit mit Selbstverständlich, Agentur für barrierefreie Kommunikation.
Danmantau, das habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Das ist ja super. Ja, ich wollte euch ja noch erzählen, was ich aus Bremen und von dem Abend mitgenommen habe. Dass es mir einfach ganz persönlich gut tut, im Austausch zu sein. Ich engagierten Menschen begegne, die im Spektrum sind und die nicht im Spektrum sind. Die Rückmeldungen, die ich bekomme, wenn Menschen sich gesehen fühlen und nicht alleine fühlen. Denn genau diesen Weg habe ich auch gemacht. Und das Thema Gemeinschaft ist einfach ganz wichtig für mich geworden. Eine Gemeinschaft, in der es auch okay ist, mit seinen Macken und Marotten einfach angenommen zu sein. Und wenn man sich zurückzieht, ist es auch okay. Aber diese Zugehörigkeit, die bringt mir einfach sehr viel. Und das, wenn ich das dann am Ende von solchen Veranstaltungen höre bei anderen, freut mich das total. Ich hoffe, das war verständlich und nochmal danke für die Einladung.